Ja, liebe Gemeinde, Pfingsten. Die Jünger saßen beieinander. Jesus war gen Himmel aufgefahren, aber er hatte ihnen verheißen, dass er sie nicht alleine lässt, sondern dass sie einen Beistand bekommen. Und so saßen sie in Jerusalem und warteten darauf, dass der Heilige Geist kam. Und dann kam er am Pfingsttag an einem großen jüdischen Fest, wo alle oder viele Juden in Jerusalem versammelt waren, kam der Heilige Geist auf die Jünger. Der Heilige Geist kam auf die Jünger. Was heißt das? Das heißt, dass Gott nicht mehr weit weg war, sondern plötzlich in ihnen drin, in ihren Herzen lebte. Sie konnten plötzlich in fremden Sprachen sprechen, die sie vorher gar nicht konnten. So konnten sie das Evangelium verkünden, anderen, deren Sprache sie vorher gar nicht kannten. Der Heilige Geist war in ihnen drin. Und das ist die Kernbotschaft von Pfingsten, die große Wahrheit. Der Heilige Geist lebt in unserem Herzen. Üblicherweise bis dahin und auch heute noch gehen die allermeisten Religionen davon aus, dass Gott irgendwie weit weg ist. Ich bin hier und Gott ist dann irgendwo im Himmel, ziemlich weit oben, wahrscheinlich gar nicht zu erreichen. Vielleicht kommt er auch mal auf die Erde oder erscheint mir. Aber die wenigsten Religionen, ich würde fast sagen, keine Religion behauptet, dass Gott in uns wohnt. Es ist die biblische Botschaft, die uns das verkündigt, dass der Heilige Geist in unserem Herzen wohnt. Auch heute empfinden ja viele unser Mitmenschen das so, dass wenn sie über Gott reden, ganz automatisch davon ausgehen, ja, der müsste irgendwo anders sein. Nicht da, wo ich bin. Die Möglichkeit, dass er in meinem Herzen wohnt, das ist gar nicht auf dem Schirm. Aber die Bibel sagt, wer Jesus vertraut, wer Jesus seine Schuld bekennt und wer Vergebung erbittet, der empfängt den Heiligen Geist. In dem zieht Gott ein. Das ist auch Thema unseres heutigen Bibeltextes. Diesen Text hat Jesus oder diese Gegebenheit, die hat noch vor Pfingsten stattgefunden. Aber Jesus spricht da schon über Pfingsten und verheißt genau das, dass eben der Heilige Geist in unserem Herzen wohnen wird. Unser Bibeltext ist Johannes 7, die Verse 37 bis 39. Johannes Evangelium. Siebtes Kapitel, ab Vers 37. Da lesen wir, am letzten Tag, am Höhepunkt der Festwoche, da trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut: Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Jesus befand sich auf einem Fest in Jerusalem. Die Juden hatten ja im Laufe des Jahres mehrere große Feste, wo sie dann zusammenkamen im Jerusalemer Tempel und dort opferten, Zeremonien durchführten. Und Jesus war auf so einem großen Fest und er predigt dort zu den Leuten. Und er benutzt einen Vergleich, ein Gleichnis, um seine Botschaft rüberzubringen. Und zwar nimmt er als Beispiel den menschlichen Durst. Das ist ein Beispiel, was uns auch heute noch anspricht, aber damals die Leute noch ganz besonders. Ihr müsst euch versetzen in deren Lage. Die wohnten in einem Wüstenland, kann man sagen, wo es heiß war. Es gab damals keine Klimaanlage, keine Autos und man hatte auch nicht immer eine Trinkflasche mit dabei. Plastik war noch nicht erfunden. Und da kam es schon mal vor, dass man eine Reise machte und irgendwann ging einem das Wasser aus oder man hatte sich irgendwie verkalkuliert und dann hatte man Durst. Und Durst ist ein Gefühl, das immer stärker wird. Und je mehr Durst man hat und so heißer es wird und je länger es dauert, desto mehr konzentriert sich dann das ganze Denken und der ganze Körper auf dieses Durstgefühl, diese Sehnsucht nach Wasser. Da ist dann dieses ganz tiefe Gefühl in dir drin, was sagt, mir fehlt etwas ganz Entscheidendes. Und Jesus benutzt dieses Bild und sagt, wem etwas ganz Entscheidendes fehlt, wer etwas ganz Bestimmtes sucht und das Gefühl hat, mir fehlt etwas, den spricht Jesus hier an. Und er sagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen. Mir fehlt etwas. Man kann eigentlich sagen, unser ganzes Leben ist eine Suche nach diesem Etwas. Jeder Mensch auf die eine oder andere Weise hat das Gefühl, dass das noch nicht alles sein kann, dass da zu wenig ist, dass man noch etwas braucht. Jeder von uns hat es und wir sehen, wenn wir um uns herum schauen, wie Menschen auf ganz unterschiedliche Weise versuchen, damit fertig zu werden, mit diesem Durst. Ja, nicht nach Wasser jetzt im wörtlichen Sinne natürlich, sondern nach diesem Etwas, was wir gar nicht so genau definieren können, was das denn eigentlich ist. Sehen wir zum Beispiel den Alkoholiker, wie er auf der Parkbank sitzt und sein Bier trinkt. Und er braucht dieses Bier immer wieder. Er muss in seinem Blut so einen Alkoholspiegel herstellen, weil dann hat er so ein leichtes Gefühl und dann löst sich diese Anspannung, dieses Gefühl, ich brauche irgendwas, mir fehlt etwas, diese Verzweiflung, die daraus resultiert. Das kann er nicht ertragen und das ist für ihn zu schwer, damit klarzukommen und deswegen versucht er das zu betäuben im Alkohol. Oder da ist ein Ehebrecher, er hat sein Leben gelebt, 30 Jahre mit seiner Familie, ist auch alles in Ordnung, Kinder sind groß geworden und auf einmal fängt er eine Affäre an. Warum? Dieses Gefühl, mir fehlt etwas, ich bin jetzt 50 und irgendwie läuft jetzt mein Leben zu Ende und da fehlt doch noch was, das kann doch nicht alles sein. Und er denkt, ja, wenn ich mir jetzt eine junge Geliebte hole, wenn ich mir irgendwie nochmal sexuelle Befriedigung ermögliche, dann wird dieses Etwas endlich gestillt, dann ist Schluss mit diesem Suchen. Alkoholismus, Ehebruch, das ist vielleicht nicht so die baptistische Art und Weise, sich mit diesem Problem zu beschäftigen. Wir haben da subtilere Möglichkeiten. Zum Beispiel stürzen wir uns in Arbeit. Fangen wir an zu arbeiten, arbeiten, arbeiten. Nicht mehr, weil wir das brauchen, um uns finanziell über Wasser zu halten, sondern weil diese Sehnsucht nach etwas so stark ist. Und diese Arbeit, naja, die stillt diese Sehnsucht nicht in dem Sinne, aber sie betäubt sie zumindest ein bisschen. Denkt an diese ganzen Konsumsachen, Medienkonsum, wenn man Fernsehen guckt oder an seinem Smartphone daddelt. Das ist auch eine Strategie, um mit diesem Durst klarzukommen, um diesen Durst irgendwie mal hinten wegzuschieben. Das sind alles verschiedene Möglichkeiten und es gibt noch Dutzende weitere, wie wir versuchen, diesen Durst irgendwie wegzubekommen, zu stillen. Und doch stellen wir fest, dass diese Suche scheitert. Wir sehen das vielleicht beim Alkoholiker und beim Ehebrecher besonders krass, wenn wir sehen, wie sein Körper generiert oder wie er vielleicht nach 3 Jahren, nachdem er den Ehebruch getan hat, der Ehebrecher auch nicht viel glücklicher ist als vorher. Der Alkoholiker, der richtet seinen Körper zugrunde. Aber auch die anderen Strategien funktionieren nicht. Man landet im Burnout, wenn man versucht, über die Arbeit diesen Durst zu stillen. Oder das Smartphone führt dazu, dass wir uns immer weniger konzentrieren können, immer weniger irgendwie positiv das Leben aufnehmen können. Also wir scheitern an dieser Suche, selbst uns Lebenswasser zu beschaffen. Wir bleiben frustriert zurück. Bernard von Clairvaux, ein Mann aus dem Mittelalter, ein Mönch aus dem Mittelalter, hat das einmal in einen Satz geprägt und es zeigt, dass die Leute schon damals das versucht haben und schon damals daran gescheitert sind. Er spricht in einem Gebet zu Jesus und sagt, Jesus, du bist die Freude meines Herzens und von dem Besten, was die Welt mir zu bieten hat, kehre ich durstig zu dir zurück. Also das Fazit eines Menschen, der gesagt hat, ich habe das mal ausprobiert. Er war ein reicher Adelsmann, der sich alles leisten konnte. Gut, Smartphone gab es damals noch nicht, aber alles Weitere, das konnte er sich leisten und das hat er ausprobiert und er hat gesagt, ich bin durstig geblieben. Ich komme durstig zu Gott zurück. Das ist die Situation, in die Jesus spricht. Und da sagt er, ich kann diesen Durst stillen. Wir lesen in Vers 37, zweiter Teil. Da rief Jesus laut, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Also Jesus sagt, das, wonach du dich sehnst, dieser Durst, den du hast, ich habe dieses Etwas, was du vielleicht gar nicht so ganz genau definieren kannst, aber ich kann es dir geben. Was ist das eigentlich, wonach wir uns sehnen? Wie könnte man das beschreiben? Es gibt wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, dafür ein Wort zu finden, aber ich will heute mal sagen, das, wonach wir uns sehnen, das ist das Leben. Wirkliches, echtes Leben. Nicht so dahingelebt, nicht so vegetieren, sondern vital. Ja? Freude an dem, was man hat. Ein Vertrauen in das Leben, was einen voranbringt. Eine Hoffnung, die einen weitermachen lässt, wo man irgendwie spürt, ja, hier ist Kraft, hier ist Energie. Mut zum Weitermachen, pulsierende Kraft. Das ist das Leben und Jesus sagt, er kann uns dieses Leben geben. An anderer Stelle hat er einmal so gesagt, er hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Also ich bin gekommen, damit Menschen, die an mich glauben, die sich zu mir wenden, wirklich Leben haben. Und wir verstehen das ja, wenn wir das so lesen, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben, zunächst einmal als etwas Zukünftiges. Dass wir sagen, ja, damit meint er das himmlische Leben. Jesus meint, dass wir im Himmel dann bei ihm glücklich sind. Und das stimmt auch, genau das meint er. Er meint, dass wir bei ihm im Himmel glücklich sind. Aber dieses Leben fängt nicht erst im Himmel an, was Jesus gibt, sondern wenn wir das Johannesevangelium lesen, dann ist immer wieder, dass Jesus da im Präsens spricht und er sagt, ich gebe es dir jetzt. Jetzt kannst du das ewige Leben schon erfahren. Man kann ein Stück Himmel auf die Erde holen oder man kann ein Stück Himmel hier auf Erden genießen. Und das ist eben dieses vitale, pulsierende Leben. Wenn man plötzlich nicht mehr im Alltagstrott ist und immer ausgebrannter wird, sondern plötzlich sagt, ja, ich habe jetzt Mut, um was anzupacken. Oder es ist, wenn sich eine Situation auflöst und man spürt in sich einen großen Dank. Da hatte man ein großes Problem, was einen belastet hat. Und plötzlich merkt man, wie Gott es gelöst hat und man spürt Dankbarkeit, Freude in einem Aufsteigen. Das ist alles der Heilige Geist, der diese Dankbarkeit und Freude schenkt. Jesus in seinem Bild nennt das lebend spendendes Wasser. Wenn ihr euch vorstellt, da ist eine Pflanze neben anderen Pflanzen und in so einer heißen Gegend wie in Israel, und es regnet kaum, aber eine Pflanze wird immer begossen mit lebensspendenden Wasser. Sie hat eben diese Erfahrung des Heiligen Geistes, dass sie immer angerührt wird. Und wenn ihr euch das vorstellen würdet, dass eine Pflanze immer begossen wird mit frischem Quellwasser, sie würde wachsen, sie würde aufblühen, im Gegensatz zu anderen Pflanzen, die dieses Wasser nicht bekommen. Christus schenkt uns dieses Leben, indem er uns den Heiligen Geist gibt. Er gibt dir dieses lebendige Wasser in dein Herz und sagt, dieses Wasser wird dann in dir eine Quelle werden, die immer weiter sprudelt. Also dieses Leben wird immer weitergehen. Du wirst immer wieder in Situationen kommen, wo du spürst, wie der Heilige Geist dich berührt und dein Leben wieder kraftvoll und mutvoll werden lässt. Also das sagt uns Jesus hier, die Quelle des Glücks, will ich einmal sagen, die Quelle von diesem Leben, wonach du dich sehnst, diese Quelle ist in deinem Herzen. Ich lese es euch vorher, Vers 38, da sagt Jesus, wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Also der Heilige Geist in deinem Herzen ist eine Quelle sprudelnden Wassers, eine Quelle, die nie versiegt. Es bedeutet, dass das, wonach du dich sehnst, in dir drin ist, in deinem Herzen wohnt der Heilige Geist. Dort ist er zu Hause, dort ist er zu finden. Und das Wichtige ist, dass wir als Christen lernen, Kontakt zu dieser Quelle zu finden. Wenn wir das schaffen, dann lösen sich so viele Probleme von alleine. Wenn wir das schaffen, dann fühlen wir uns mit Gott immer verbunden. Dann haben wir eine Kraft, für Jesus zu leben. Dann wird auch unser Zeugnis nach außen eine ganz andere Qualität haben, weil wir ja diese Freude haben, dieses Wasser, was andere nicht bekommen, wozu andere keinen Zugang haben. Also es geht darum, Kontakt zu dieser Quelle zu finden. Und wir wollen uns mal überlegen, wie wir das hinbekommen oder wie das möglich ist, wie wir da Schritte in die richtige Richtung gehen können. Es geht ja nie um Perfektionismus, dass man sagt, ich muss alles perfekt können und ich darf niemals wieder einen schlechten Tag haben und ich darf niemals das Gefühl haben, der Heilige Geist wäre nicht in mir. Darum geht es ja nicht, sondern dass wir immer Stück für Stück uns in die richtige Richtung bewegen, hin zu dieser Quelle. Das Erste, was wichtig ist, ist, dass wir nicht weiter im Außen suchen. Wir sind darauf getrimmt, dass wir immer versuchen, unsere Freude, unser Glück im Außen zu suchen, in anderen Menschen. Wir machen andere Menschen dafür verantwortlich und sagen, du musst mir mein Glück, meine Lebenskraft, musst du mir zuführen. Und ich habe sie nicht, weil du dich so schwierig verhältst. Das ist eigentlich so ein bisschen ironisch, ja, wenn man sich das einmal überlegt oder wenn man diesen Text ernst nimmt, den ich gelesen habe. Wir versuchen, dass andere oder wir fordern von anderen, dass sie uns glücklich machen, während die Quelle in unserem eigenen Herzen ist. Das wäre so, als wenn ich jetzt vor euch stehe und sage, hat jemand meine Brille gesehen? Ja? Christiane, ich war da hinten, könntest du mal gucken, ob da meine Brille ist? Ja? Ihr würdet denken, hallo Pastor, ja, die ist auf deiner Nase. Ja. Hier, fass sie an, da hast du sie. Ne, du brauchst nirgendwo anders suchen, sie ist da. Wenn ich aber davon ausgehe, ne, dass ich sie da hinten bei Christiane hingelegt habe, dann werde ich niemals darauf kommen oder ich werde übersehen, dass sie auf meiner Nase ist, da wo sie sein soll. Und das gleiche Problem haben wir mit der Suche nach Glück und Freude. Wenn du davon ausgehst, dass dein Ehepartner dich glücklich machen muss, wenn du davon ausgehst, dass die Frage, wie dein Job ist, davon abhängt oder dass sozusagen, dass dein Glück davon abhängt, wie dein Job gestaltet ist, wenn das fest in deinem Denken verankert ist, dann wirst du niemals auf die Idee kommen, dass dieses Glück in deinem Herzen zu finden ist, im Heiligen Geist, der in dir wohnt. Darum müssen wir das hinterfragen, dieses ständige, ja, was andere machen, macht mich glücklich oder unglücklich. Oder was in anderen Situationen oder was in Situationen passiert, macht mich glücklich oder unglücklich. Gottes Geist wohnt in dir, sagt die Bibel. Da ist der Ansatzpunkt. Und natürlich gibt es Situationen, die schwierig sind und es gibt Situationen, die sind leicht. Nicht? Aber das ist das eine. Aber trotzdem müssen wir lernen, im Inneren nach unserem Glück und nach unserer Festigkeit zu suchen. Nun sind wir also, wenn wir diesen Text ernst nehmen, vor folgender Ausgangslage. Jesus sagt, wenn wir ihn angenommen haben, wenn wir ihm vertrauen, dann ist diese Quelle in unserem Herzen. Trotzdem ist Realität, dass wir sie nicht immer erleben, nicht immer spüren. Wir haben nicht immer das Gefühl, dass der Heilige Geist in uns Lebenswasser pumpt und wir fröhlich und glücklich sind. Woran liegt das? Das kann nur daran liegen, dass diese Quelle in irgendeiner Weise verstopft ist, dass sie zugedeckt ist. Stellt euch vor, eine Lebensquelle, die so sprudelt, eine Wasserquelle, die sprudelt und darüber wurde irgendetwas gelegt, so eine Decke oder ein Brett. Das ist der Grund, warum der Heilige Geist nicht so fließen kann, wie wir uns das wünschen. Da ist ein Geflecht aus Gedanken und auch aus Sünden, was verhindert, dass der Heilige Geist in der Art und Weise sprudelt, wie wir uns das wünschen. Die Lösung besteht also darin, nicht irgendetwas zu tun. Ja, wir brauchen nichts tun, dass der Heilige Geist in uns ist. Er ist da, wenn wir Jesus angenommen haben. Aber wir müssen etwas sein lassen. Wir müssen aufhören, diese Quelle zu verstopfen, diese Quelle mit etwas zu bedecken. Zum Beispiel die Sünden, ich habe das angesprochen. Wenn wir immer bewusst irgendetwas tun, wo wir wissen, das ist nicht richtig, wo wir wissen, das schadet meinem Glauben und damit beleidige ich Gott. Dass wir da Buße tun und sagen, das möchte ich sein lassen, das lasse ich sein. Ich gebe das Jesus hin und sage, ich möchte das nicht weiter tun, damit diese Quelle wieder frei wird. Dieses Gedankengeflecht, ja, man kann das nochmal aufteilen in Gedanken über die Vergangenheit, was dann alles schiefgelaufen ist in meinem Leben. Da kann man sich drum kreisen und auch Schuldgefühle kann man da haben. Und das kann einen richtig gefangen nehmen, so gefangen nehmen, dass man den Heiligen Geist überhaupt nicht wahrnimmt in sich. Und da lädt uns Jesus eben ein, ans Kreuz zu gehen und diese Schuldgefühle, die wir haben und das, was wir falsch gemacht haben, vor ihm hinzulegen und zu sagen, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld, damit ich nicht ständig in der Vergangenheit festsitze mit meinen Schuldgefühlen, sondern ich möchte frei sein, um deinen Heiligen Geist zu erfahren. Darum nimm meine Schuld von mir. Und Jesus wird dir vergeben. Was auch viel in dieses Gedankengeflecht eingewoben ist, sind Gedanken an die Zukunft, Sorgen, die wir uns machen, wo wir vielleicht sagen, ja, das könnte nächste Woche auf mich zukommen oder hier habe ich ein großes Problem, das kommt auf mich zu. Und auch das kann uns fesseln, sodass wir den Heiligen Geist nicht wahrnehmen. Sorgt euch nicht um euer Leben, sagt Jesus. Schaut die Vögel an, wie sie da ihre Körner picken und nicht irgendwelche Scheunen bauen oder wie die Lilien wachsen ohne irgendwelche Sorgen. So sollt ihr auch sein als meine Jünger. Also wir haben das Angebot von Gott, dass wir unsere Sorgen in seine Hand geben und frei werden von unseren Sorgen. Es geht nicht darum, etwas zu tun, sondern etwas sein zu lassen. Ja, diese Sünden, diese Schuldgefühle Gott zu geben, dass die Sorgen an die Zukunft, das ist das Problem. Und wenn wir das Gott abgeben, wenn wir das in Gottes Hand geben, dann sind wir frei und dann können wir erkennen, was ist. Dann können wir erkennen, dass diese Zusage von Jesus stimmt, dass das eine Realität ist. Wenn Paulus und Jesus so etwas sagen, dass der Heilige Geist in uns wohnt, ist das nicht einfach so dahergesagt, irgendeine Behauptung, sondern das ist etwas, das kannst du als Christ verifizieren. Das kannst du in deinem Inneren sehen und erkennen und sagen, jawohl, das ist eine richtige Aussage, die Jesus hier trifft. Du wirst sehen, wie diese Kraft, von der Jesus spricht, dieses lebendige Wasser tatsächlich in dir ist. Und wenn du das erkennst und einen Zugang dazu findest und immer mehr Kontakt zu diesem Heiligen Geist aufbaust, dann wird diese Kraft immer weiter sprudeln in dir. Pfingsten ist ein Wendepunkt. Er bedeutet, dass Gott nicht mehr weit weg ist, sondern ganz nahe in unserem Herzen. Das war Thema der heutigen Predigt und ich möchte noch einmal das Wichtigste wiederholen. Da ist ein tiefer Durst in dir und dieser Durst hat auch seinen Sinn. Dieser Durst hat nämlich den Sinn, dich zu Gott zu führen. Allein Jesus kann diesen Durst stillen. Und wenn du ihn woanders stillst, wirst du immer merken, du bleibst durstig. Dieser Durst treibt dich in Gottes Arme. Darum lass dir von Jesus lebendiges Wasser geben, diesen Heiligen Geist. Wenn du Jesus annimmst, wenn du deine Schuld vor ihm bekennst, dann schenkt er dir den Heiligen Geist in dein Herz. Und viele von uns, die hier sitzen, haben das erlebt und der Heilige Geist wohnt in euch. Und dann geht es darum, diese Quelle des Lebens nicht immer zu überschütten mit irgendwelchen Sünden, mit Schuldgefühlen, die euch noch belasten oder mit Sorgen über die Zukunft, sondern einmal still zu werden und zu erkennen, dass das Tatsachenbeschreibungen sind, die Jesus und Paulus geben, wenn sie über den Heiligen Geist sprechen. Erkennt, dass Gott tatsächlich seinen Geist in deinem Herzen ausgegossen hat. Die meisten Menschen gehen durstig durchs Leben, frustriert durch die ständige Suche und die beständigen Enttäuschungen, die sie erleben. Aber Jesus lädt dich ein und er lädt uns immer wieder ein und sagt, komm, wer durstig ist, soll kommen. Und wer von dem Wasser des Lebens trinken will, der wird es geschenkt bekommen. Amen. Wir wollen diese Einladung von Jesus jetzt annehmen, und zwar indem wir eine symbolische Handlung vollziehen. Hier ist Brot und Wein, also Brot und Traubensaft ist das, aufgebaut. Wir werden zunächst einmal das Brot essen und dann werden wir den Traubensaft trinken und uns dadurch verinnerlichen, was Jesus für uns getan hat. Und wir werden uns bewusst machen, dass Jesus hier ist und dass er den Durst unseres Lebens stillen möchte. Und ich lade euch dazu ein, offen das anzunehmen und euch von Jesus berühren zu lassen. Jesus spricht zu seinen Jüngern: Mich hat es herzlich verlangt, dieses Abendmahl mit euch zu essen. Für uns als Gemeinde ist das Abendmahl ein ganz wichtiges Bekenntnis. Wir drücken dadurch aus, dass wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser angenommen haben. Und wir wollen jeden bitten, der hier zu Gast ist, das Abendmahl nur dann einzunehmen, wenn er diese Entscheidung auch für sich getroffen hat, dass Jesus Herr und Erlöser ist. Dann laden wir ganz herzlich dazu ein. Wer noch auf dem Weg ist und sich noch fragt, ob das richtig ist, den bitten wir, das Brot und den Traubensaft einfach an sich vorbeigehen zu lassen. Das hat Grund, weil die Bibel uns diesbezüglich mahnt. Sie sagt: Wer ohne Ehrfurcht von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Also wer sich selbst prüft und sagt: Ich bin bereit, dieses Bekenntnis zu geben, der soll am Abendmahl teilnehmen. Wir wollen nun auf die Einsetzungsworte hören und stehen dazu auf. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das Brot, das wir brechen, es verbindet uns mit dem, was Jesus durch seinen Tod für uns getan hat. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir durch dieses Abendmahl verbunden werden mit dir und dem, was du für uns getan hast. Du hast am Kreuz dein Blut vergossen, damit wir mit dir leben dürfen. Und damit wir dieses Leben schon jetzt haben dürfen. Wir danken dir, dass du es uns anbietest. Und wir möchten dich bitten, dass wir jetzt offene Herzen bekommen, um uns von dir berühren zu lassen und deine Gegenwart zu erleben. Um dein ewiges Leben schon jetzt zu spüren. Amen. Zu den Einsetzungsworten für den Kelch stehen wir auf. Desgleichen nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Der Kelch, den wir segnen, er verbindet uns mit dem, was Jesus durch sein Blut für uns gewirkt hat. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns auch am Abendmahl daran erinnerst, dass du einmal wiederkommen wirst und dass das, was wir jetzt hier nur teilweise erleben können, dass es dann vollkommen für uns erfahrbar wird. Wir spüren schon jetzt, wie du uns gegenwärtig bist, wie wir Momente der Dankbarkeit und der Freude erleben, aber wir wissen auch, dass das nur eine Anzahlung ist, eine Vorauszahlung für ein Reichtum, den wir erst im Himmel ganz genießen dürfen. Und wir loben und preisen dich für diese Hoffnung, dass wir wissen, dass das irdische Leben nicht alles ist, sondern dass du im Himmel auf uns wartest und dass dann wir erneut ein Abendmahl gemeinsam miteinander feiern werden. Amen. Wir teilen nun die Kelche aus, dazu eine kleine Anmerkung. Bitte stellt diese Kelche nicht wieder zurück aufs Tablett, sondern tut sie unter euren Tisch. Wir wollen gemeinsam unser letztes Lied miteinander singen. Steht dazu bitte auf. Und es handelt sich um ein Segenslied, es heißt Geh unter der Gnade. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Nehmt noch einmal Platz. Wir lassen den Gottesdienst ausklingen mit einem Postludium und im Anschluss herzliche Einladung zum Kirchcafé, und ich wünsche von hier vorne schon mal einen gesegneten Sonntag.